Moin, die zweite, nochmal von hier vorne. Genau, wie ihr heute seht, der ein oder andere hat es vielleicht schon in der WhatsApp-Gruppe gesehen, unser Thema heute. Jesus sagt, ich komme wieder. Und wenn wir so uns die Welt anschauen, die Welt, wie sie heute ist, dann sehen wir zum einen den Klimawandel. Und Menschen, die sagen, wir müssen auf jeden Fall was tun. Und ich denke, da haben die auch recht. Aber sie sagen, wir müssen jetzt was tun, denn wenn wir jetzt was tun, dann können wir die Welt noch retten. Oder wir sehen Leute, die im All, im Weltall nach Planeten suchen, die der Welt irgendwie ähnlich sind, damit wir vielleicht irgendwann, wenn die Technik weit genug ist, als Menschheit dahin auswandern können, um dort zu überleben. Das macht die NASA wirklich, also das suchen wirklich Leute. Oder es gibt reiche Leute, die lassen sich, wenn sie sterben, bezahlen die einen Haufen Geld dafür, dass sie eingefroren werden, so ein Frostschutzmittel ins Blut bekommen, damit der Körper eingefroren werden kann, weil sie hoffen, dass irgendwann die Medizin und die Technik so weit ist, dass sie wieder zum Leben erweckt werden können und dann noch weiter hier leben können. Ja, oder wenn wir in die Welt sehen, wenn wir uns die Welt anschauen, dann sehen wir, ja, dass viele Leute meinen, die Schöpfung, dass Gott der Schöpfer ist der Welt, das ist längst überholt. Das ist ja ein Erklärungsmodell von Mittelalter und davor. Wir haben die Evolutionstheorie, wir haben die Wissenschaft und damit ist Gott und die Schöpfung überflüssig. Seit ungefähr dem 18. Jahrhundert gab es die Aufklärung. Seitdem, ja, geht es darum, dass wir möglichst rational an alles rangehen. Jeder sich seinem eigenen Verstand irgendwie seinen eigenen Grips benutzen kann. Und auch seitdem hört man doch so oft die Aussage, ja, die Aufklärung hat die Religion abgelöst. Also wofür brauchen wir Gott? Wofür die Religion? Und ja, wenn wir in die Welt schauen, dann ist es doch so, so vielen Menschen geht es einfach darum, dass sie das Leben hier jetzt genießen können. So vielen Leuten geht es doch einfach darum, dass sie ihr Leben so lang und so gut wie möglich leben können. Und wenn wir uns das so ein bisschen vor Augen führen, und das ist ja auch das irgendwie, was die Welt uns immer wieder so zeigt, dann scheint das fast so, als wäre Jesus nur so jemand für zu Hause, so jemand privat, für denjenigen, der halt Bock hat. Als wäre Jesus irgendwie so jemand so, ja, ist nice to have, irgendwie so ein Add-on. Ja, wenn das dein Leben irgendwie bereichert, ja, geil, dann nimm doch Jesus. Aber also, ja, also jeder so, wie er es braucht, jeder so, wie er Bock hat. Es scheint so, ja, als wäre Jesus was für dich zu Hause, für dich so privat, wenn du darauf Bock hast, aber als hätte Jesus nichts mehr mit der Weltgeschichte zu tun. Das ist irgendwie, ja. Ja, wenn es dich glücklicher macht, dann glaube, ja, perfekt, dann nimm ihn. Aber Jesus hat nichts mehr mit irgendwie dem großen Ganzen zu tun, mit der Weltgeschichte. Das ist doch der Eindruck, den man gewinnt. Das ist doch der Eindruck, der einem auch so vermittelt wird. Das ist vielleicht auch das, was man manchmal so selber denkt. Also ich kenne auf jeden Fall die Gedanken. Und ich weiß auf jeden Fall auch, dass ich damit schon manchmal konfrontiert wurde, mit solchen Gedanken von meinen Dudes und so. Aber dazu sagt die Bibel eine Aussage, ein Satz. Schlagt mal auf Offenbarung 22. Das ist das letzte Kapitel in der Bibel. Ja, schlagt mal auf, wenn ihr eine Bibel habt, sonst hört einfach zu. Hier hat der Apostel, der Jünger Johannes, einfach aufgeschrieben, was Jesus ihm in einer Vision gesagt hat, was er aufschreiben soll. Und in Offenbarung 22, Vers 7 sagt Jesus: Siehe, Ich komme bald. Und dann später in Vers 20 sagt er nochmal, es spricht der, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Jesus ist ganz deutlich, die Bibel ist ganz deutlich. Ich komme bald, sagt Jesus. Ich komme wieder. Schlagt mal Apostelgeschichte 1, Vers 9 auf. Apostelgeschichte ist direkt nach den Evangelien. Apostelgeschichte 1, das ist jetzt die Himmelfahrt von Jesus, als er in den Himmel aufsteigt. Und Vers 9, und als Jesus dies gesagt hatte, wurde er vor den Augen der Jünger emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und steht zum Himmel und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Also die Jünger sind hier bei der Himmelfahrt von Jesu, gucken so in den Himmel, so, was passiert hier? Irgendwie Jesus verschwindet vor ihren Augen, fährt in den Himmel auf. Und dann gucken sie scheinbar immer noch in den Himmel, obwohl Jesus schon lange weg ist. Und dann stehen da so zwei Männer in weißen Klamotten. Also höchstwahrscheinlich Engel. Und die sagen, yo, ihr Männer, warum guckt ihr in den Himmel? Jesus ist da hochgegangen, aber er wird genauso auch wiederkommen. Also nochmal hier, eben was Jesus, der durch Johannes gesagt hat, ich komme wieder. Hier sagen die Engel oder zumindest diese weißen Männer zu den anderen, ey, der kommt auf jeden Fall wieder. Und zwar so, wie er jetzt weggegangen ist. Das heißt, er kommt hier auch wieder als Person. Und genauso zieht sich das durch das ganze Neue Testament. Matthäus berichtet davon, Markus berichtet davon, Lukas berichtet davon, Johannes berichtet davon, Petrus berichtet davon, Paulus berichtet davon. Habe ich wen vergessen? Jakobus bestimmt auch, weiß nicht, aber mit Sicherheit. Das ganze Neue Testament, alle Autoren, Jesus selber in den Evangelien sagt, ich komme wieder, ich komme bald. Und sogar das Alte Testament, da sind sich die Autoren auch einig. Da geht es zwar nicht unbedingt in jedem Buch darum, aber da sind auch so Aussagen, wie zum Beispiel in Psalm 22 oder auch in Jesaja 43, dass der Herr Herrscher über alle Nationen ist und irgendwann jedes Knie sich beugen wird vor Gott. Jedes Knie sich beugen wird vor dem wahren König. Das heißt, seit Jahrhunderten sind die Propheten, sind die Autoren der Bibel, ist Jesus selber, sind die Engel, bezeugen sie, Jesus kommt wieder. Das ist nicht so, keine Ahnung, das hat sich wer schnell ausgedacht, weil es gepasst hat. Nein, das ist eine Aussage, das ist mit einer der wichtigsten Aussagen in der Bibel. Das ist eine Sache, die Jesus klipp und klar sagt. Ich komme wieder. Ich komme bald. Und ich finde, das klingt nicht mehr so nach, ja, Jesus ist halt für die, die irgendwie so Bock haben, diejenigen, die denen das irgendwie sowas gibt, die, ja, die das irgendwie glücklich macht. Nein. Das ist eine ganz klare Aussage. Jesus kommt wieder. Und egal, ob man da irgendwie Bock drauf hat oder nicht, egal, ob man es glaubt oder nicht, Jesus kommt wieder und er macht allem ein Ende hier auf der Erde und er übt Gericht. Und das ist kein Grund, jetzt irgendwie Angst zu haben. sondern was sagt Jesus? Schlagt mal auf, oder was ja sagt die Bibel? Jesus sagt das auch, aber schlagt mal auf Epheser 2, Vers 8. Epheser 2, Vers 8, da steht: Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Das gleiche steht in Galater, das gleiche steht in Römer. Johannes 3, Vers 16, viele von euch kennen bestimmt diesen Vers, diese Textstelle. Wenn ihr unsicher seid, googelt das mal oder fragt gern nochmal. Die Bibel ist auch da sehr deutlich, allein durch den Glauben. Wenn Jesus wiederkommt und Gericht übt, allein durch den Glauben sind wir gerecht. Allein durch den Glauben. Wir müssen uns davon nicht fürchten. Wir müssen keine Angst davor haben, dass Jesus wiederkommt. Nein, wir müssen nicht nur keine Angst davor haben, wir können uns darüber freuen. Es ist was Nices, es ist eine Zusage, dass Jesus hier sagt, ich komme wieder. Ich komme sogar bald. Es ist was, ja, das sollte uns Mut machen, das darf uns Mut machen, das, darüber können wir uns freuen. Und ich will euch auch sagen, warum. Philipper 3, Vers 20. Da steht: Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Vermöge der Kraft, dass unser Leib der Niedrigkeit weggeht, so dass unser Leib gleichgeformt wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterworfen hat. Sorry für meine Vorleseskills. Aber was hier eindeutig steht, wenn Jesus wiederkommt, unsere Leiber der Niedrigkeit, unsere Leiber, die sterblich sind, die nicht perfekt sind, wir, die wir so viele Fehler haben, die wir nicht alles können, die wir das ein oder andere Mal mehr oder weniger dollen Mist gebaut haben, die wir Sünder sind, dieser Leib kommt weg und er wird gleichgestaltet, er wird so gemacht wie der herrliche Leib Jesu Christi. Er wird ein Leib der Herrlichkeit sein. Das ist der erste Grund zur Freude. Wir müssen dann, wenn Jesus wiederkommt, dann zählt nicht mehr, was wir nicht können. Dann zählt nicht mehr die 6, die wir, keine Ahnung, in Englisch hatten. Dann zählt nicht mehr, dass wir kurz davor sind, das zweite Mal sitzen zu bleiben. Dann zählt nicht mehr all den Mist, den wir gebaut haben, all das schlechte Gewissen, dann zählt nicht mehr, ja, dass wir, keine Ahnung, mit unserem Körper vielleicht nicht die gleichen Leistungen bringen konnten wie irgendein Fußballprofi, dass wir immer eher ausgelacht wurden, weil wir im Sport immer als Letztes gewählt wurden. Keine Ahnung, das zählt alles nicht mehr. Nein, weil dieser Leib, für den ist dann Ende. Dann bekommen wir einen neuen Leib, den Leib der Herrlichkeit. Der so ist wie Jesus Christus. Und nicht nur das. Das ist der erste Punkt, wir müssen nicht mehr über unsere Schwachheit nachdenken, weil sie einfach nicht mehr zählt. Das zweite ist diese Herrlichkeit, die an uns dadurch, ja, gezeigt wird. Wir selbst bekommen Ehre, wir selbst werden verherrlicht dadurch, dass Jesus sich verherrlicht. Warum? Weil diese ganzen Sachen, die wir vielleicht wegen unserem Glauben durchlitten haben. Wir in Deutschland vielleicht nicht so krasse Sachen wie jemand in Indonesien oder jemand wie im Sudan oder jemand in Nordkorea, aber auch wir hier. Ich meine, es kommt doch vor, dass wir sagen, nein, wir wollen es richtig machen, wir wollen es gut machen, wir wollen Jesus nachfolgen und deswegen schreibe ich nicht die Hausaufgaben ab, weil es unehrlich ist. Deswegen schreibe ich in meiner Facharbeit nicht einfach ein Plagiat rein. Deswegen lüge ich nicht und wurste mich irgendwie durch und setz alles daran, eine gute Note zu bekommen, egal ob es jetzt ehrlich ist oder nicht. Nein, ich will es richtig machen und selbst wenn das auf Kosten der Note geht. Oder später im Berufsleben, es kommt vor, dass man versucht, alles richtig zu machen und deswegen einen Nachteil hat. Und auch diese Sachen, wo man vielleicht jetzt ausgelacht wird, wo es vielleicht jetzt heißt, ja, der Christ, so, was ey, du spulst bei dem Film bei der Stelle vor, sind doch nice Chicks, also gönn dir doch. So, nee, will ich meinen Augen nicht gönnen, will ich meinem Gehirn nicht gönnen. Da, wo wir jetzt vielleicht ausgelacht werden, da wird offenbar, an dem Tag, wenn Jesus wiederkommt, du bist der Geliebte, die Geliebte von unserem Vater im Himmel. Genau das war richtig. Es hat sich gelohnt. Das ist gut. Du bist geliebt. Diese Herrlichkeit, die wir haben werden, wenn Jesus sich in uns verherrlicht, wenn Jesus uns Ehre gibt, obwohl wir sie eigentlich gar nicht verdienen. Das ist der zweite Punkt, diese Herrlichkeit. Und den dritten Punkt, den ich nennen will, und das ist, finde ich, aber noch der größte Punkt. Offenbarung 19 spricht davon, dass es eine Hochzeit geben wird. Offenbarung nennt das die Hochzeit des Lammes. Das Lamm Jesus Christus ist, das ist der Bräutigam und wer ist die Braut? Wir, seine Gemeinde. Die Vereinigung zwischen uns und zwischen Jesus. Dieser Jesus, der so wundervoll ist, von dem wir lesen in der Bibel, der genau weiß, wie er mit Menschen umgeht, der niemanden einfach vom Kopf stößt, der das geknickte Rohr nicht abbricht, der den glühenden Docht nicht ausdrückt. Dieser Jesus, mit dem können wir dann vereint sein, mit dem können wir Hochzeit feiern. Das ist noch der größte Punkt, finde ich. Ich meine, vergleich das nur mal mit einer Hochzeit, die wir jetzt hier feiern. Gott hat diese Hochzeit und diese so Ehe und sowas hat er zum Großteil deswegen eingerichtet, damit wir verstehen, wie das sein wird, wenn wir Jesus begegnen. Alena und Tenus heiraten bald. Ja, und Henus und Alena haben Bock, wir haben Bock. Jeder, der sie kennt, freut sich mit ihnen, fiebert schon drauf hin. Diese Vorfreude, ich glaube, das ist nur ganz klein verglichen mit der Vorfreude, die wir haben dürfen auf die Hochzeit, die uns alle noch erwartet mit Jesus Christus. Ja, es klingt vielleicht strange, so als man wird mit Jesus verheiratet. Klar, es ist noch ein bisschen anders, aber diese Vorfreude, es ist sowas Besonderes. Und wisst ihr, wenn Jesus jetzt in der Offenbarung sagt, ich komme bald, und wir denken so, ja, bald, wann denn? In 2 Stunden? Bald? Das hast du gesagt, das war vor 2000 Jahren. So, bruh. Was nennst du bald? Hast du deinen Bus verpasst oder so? 2. Petrus 3, Vers 9 sagt, dass Jesus das nicht hinauszögert. Nein, Jesus wartet, weil er gnädig ist. Jesus wartet, weil er noch viele dabei haben will. Das, was ich gerade beschrieben habe, dass unsere Fehler, unsere Sünde, dass das alles nicht mehr zählt, dass wir verherrlicht werden in Jesus Christus und dass wir diese Hochzeit feiern dürfen mit dem Lamm Gottes. Diese Sachen möchte Jesus für möglichst viele haben, für am besten alle. Und deswegen ist Jesus noch nicht vor 1000 Jahren wiedergekommen, weil dann wären wir nicht dabei. Deswegen ist Jesus auch noch heute nicht wiedergekommen, weil vielleicht der ein oder andere dann nämlich noch mitkommt. Dass Jesus jetzt schon 2000 Jahre auf sich warten lässt, ist nicht, weil er es irgendwie vercheckt hat, ist nicht, weil es doch nicht stimmt. Nein, es ist einfach, weil er wartet, dass noch mehr dazu kommen. Okay, also Jesus kommt wieder. Jesus sagt sogar, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Wenn wir uns einer Sache gewiss sein können auf dieser Welt, dann, dass Jesus wiederkommen wird. Auf jeden Fall. Jesus kommt wieder. Und Jesus wird Gericht üben, aber wir durch den Glauben sind wir gerechtfertigt und können uns darauf freuen. Aber was heißt das jetzt für diese Zeit, die noch aussteht? Was heißt das? Noch vielleicht ein paar kurze praktische Sachen, was es heißt. Wie können wir jetzt die Jahre deswegen gestalten, wenn Jesus wiederkommt? Bleiben wir noch mal kurz bei dieser Hochzeit von Henus und Alena. Die steht bald an. Und die wissen auch schon wann. Nämlich 9. Mai. Richtig, gut. Nicht falsch im Kalender eingetragen. 9. Mai. Und Henus und Alena setzen da drauf. Die planen damit. Zurzeit dreht sich fast alles nur darum. Und die sagen sich nicht so, ja, keine Ahnung, ist noch so lange hin, vielleicht gehe ich noch mal für ein paar Monate ins Ausland. So ganz safe bin ich mir auch noch nicht. Henus zum Beispiel, klar, der kann immer noch, wenn jetzt Champions League läuft, sich ein Champions League Spiel angucken, das ist nicht verboten. Aber was er macht, ist, er überlegt jedes Mal genau, okay, benutze ich diese Zeit jetzt, um irgendwie zu chillen? Oder sollte ich die Zeit nicht vielleicht jetzt wirklich lieber für diese Hochzeitsplanung nutzen? Und was wir da ganz deutlich sehen, ist, Henus und Alena haben eine Priorität zurzeit. Diese Priorität ist Hochzeit. Die steht an. Und die anderen Sachen sind zum Großteil, soweit es geht, dem untergeordnet. Das heißt nicht, alles andere ist tabu und sie dürfen nichts mehr machen und keine Ahnung, 24/7 nur Hochzeit. Nein, aber darum geht's zurzeit. Nicht nur die Planung, sondern auch, ja, sich füreinander bereithalten. Nicht irgendwie nebenbei noch andere mögliche Partner auschecken, nein, sondern auch aufeinander warten. Und genauso ist es auch bei uns mit Jesus. Wenn Jesus sagt, ich komme wieder, dann sollten wir überlegen, okay, wenn er auf jeden Fall wiederkommt, wenn auf jeden Fall diese Hochzeit stattfindet, was ist dann meine Priorität? Hat die oberste Priorität Jesus, der auf jeden Fall wiederkommt? Oder ist es das, was ich am Anfang meinte, was so viel in dieser Welt ist? Oberste Priorität ist doch eher mein Leben, dass es so gut und so lang wie möglich nice ist hier auf der Welt. Was macht Sinn? Jesus, oder? Da sollten wir uns fragen, was ist meine oberste Priorität? wenn ich mir überlege, was möchte ich mal gerne werden? Was wünsche ich mir so für mein Leben? Sind das die obersten Ziele und setze ich alles daran um jeden Preis? Ich will das, das möchte ich? Oder sage ich, ja, das wäre schön, gerne, wenn Gott das für mich hat, aber viel wichtiger ist Jesus. Und wenn das heißt, ich muss mal auf, keine Ahnung, auf mein Genießen und Chillen und was weiß ich verzichten, weil ich bei irgendwem die Wohnung streiche oder weil ich bei irgendwem beim Umzug helfe und deswegen kann ich leider nicht mehr für die Klausur lernen, um eine 1-0 zu bekommen für das nice Stipendium, sondern es wird leider doch nur eine 2-5 oder so. Was sind die Prioritäten? Ist es auf jeden Fall ich als erstes? Und dann ja, wenn Zeit ist, auch noch das, was Jesus so für mich hat. Oder ist es auf jeden Fall Jesus? Und der wird mich nicht im Stich lassen. Noch mehr, wenn wir noch bei der Hochzeit bleiben. Alena. Alena und Henus haben neulich die Einladung verteilt. Wäre doof, wenn sie nicht einladen würden und dann diese Hochzeit stattfindet und sie zu zweit da stehen würden. ja, ist auch chillig. Nein, diese Hochzeit steht an. Jesus zögert sein Kommen, oder er zögert es nicht hinaus, er wartet extra noch ab, damit noch möglichst viele dazukommen. Dann lasst uns Einladung verteilen. Dann komm. Lass uns von diesem Jesus erzählen, unseren Dudes, unseren Dudettinnen erzählen, was für einen Schatz wir in Jesus haben, aber auch, dass er wiederkommen wird. Dass es nämlich nicht ist, einfach nur dieses, ja, wenn man halt Bock hat, wenn das so, ist noch so ein Add-on, ist halt geil, wenn man das für seine Seele irgendwie braucht. Nein, Jesus kommt wieder, daran führt kein Weg vorbei. Und bei all dem dürfen wir nicht vergessen, Jesus sagt, er kommt bald wieder. Bald heißt so viel, also das Wort kann wirklich auch übersetzt werden mit sowas wie rasch oder plötzlich. Das ist keine Sache, wo so derjenige, der Jesus nicht kennt, schon seit 10 Jahren merkt, ah, bald kommt Jesus wieder, okay, ich bereite mich mal vor. Nein, wie sollen sie es denn wissen? Das wird für manche sehr plötzlich sein. Für manche wird es so sein, was? Jesus ist da? Der Jesus? An den habe ich gar nicht geglaubt. Also lass uns die Leute auch vorbereiten. Lass uns ihnen erzählen, was Großartiges passieren wird. Und ich meine, selbst wenn es jetzt nochmal 2000 Jahre wären, bis Jesus wiederkommt, die Medizin geht davon aus, dass man als Mensch so maximal ungefähr 120 Jahre alt werden kann. Beziehungsweise, wenn ich gleich von einem Auto überfahren werde, dann werde ich nicht mehr 120 Jahre alt. Also für uns kann das auch sehr plötzlich sein. Nämlich maximal für mich jetzt noch unter 100 Jahre. Und von Tag zu Tag wird's weniger. Okay, und eine letzte praktische Sache, die wir noch machen, die wir machen sollten. Jakobus 5, Vers 7 und 8. Da steht, so wartet nun geduldig, ihr Brüder und Schwestern, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann, also der Bauer, wartet auf die köstlichen Früchte der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig. Stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Geduldig warten und sein Herz stärken. Sein Herz stärken. Ja, danke Paul für den praktischen Tipp. Dann stärke ich jetzt mal mein Herz. Nein, Was ist hiermit gemeint? Die Erneuerung suchen von Jesus Christus. Die Erneuerung suchen. Den Heiligen Geist suchen. Jesus sagt, sogar ihr Menschen könnt euch Gutes tun und ihr seid doch eigentlich Sünder. Wie viel mehr werde ich euch Gutes tun können und der Vater im Himmel? Also wenn ihr den Heiligen Geist erbittet, dann bekommt ihr ihn auch. Und das passiert in dem Moment, wo wir Jesus zu unserem Herrn machen. Wir empfangen den Heiligen Geist. Und das ist derjenige, der uns bei der Stange hält. Das ist derjenige, der uns durchträgt. Diese Erneuerung, die brauchen wir. Diese Erneuerung heißt auch, immer wieder umzukehren. Wisst ihr, nur weil wir uns einmal entschieden haben, ja, Jesus, du sollst mein Herr sein, heißt das ja nicht, dass wir, keine Ahnung, dass wir es durchziehen. Diese Entscheidung ist eine Sache, die müssen wir auch wieder erneuern. Wie oft bin ich in Sünde gefallen, seitdem ich Jesus mein Leben gegeben habe? Unzählige Male. Und es bedarf immer wieder, dass ich umkehre. Dass ich demütig bin und merke, ja, okay, so kann es nicht weiterlaufen. Ich bin auf dem Holzweg. Ich muss umkehren zu Jesus. Also, ich fasse noch mal kurz zusammen. Jesus kommt auf jeden Fall wieder. Auf jeden Fall. Und das bedeutet für uns Rettung, wenn wir an ihn glauben. Und es bedeutet, dass wir die Herrlichkeit von ihm erlangen, dass unsere Schuld nicht mehr zählt, unsere Fehler nicht mehr zählen und dass wir die Hochzeit feiern werden, dass wir vereint sein werden mit diesem wunderbaren Jesus Christus. Und bis dahin, sollen wir geduldig warten, unsere Prioritäten immer wieder überprüfen. Die Leute einladen für die Hochzeit, die ansteht, und unser Herz immer wieder stärken, immer wieder erneuern lassen vom Heiligen Geist, Gott suchen und immer wieder bereit sein, umzukehren. Ja. Ich lese nochmal den Vers, den wir zu Beginn gelesen haben, aus Offenbarung 22, Vers 20. Jesus sagt, ja, ich komme bald. Amen. Und wir antworten, ja, komm, Herr Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du wiederkommst. Ich danke dir, dass wir uns dessen gewiss sein dürfen. Ja, Herr, es lohnt sich einfach, alles auf dich zu setzen, alles auf eine Karte, alles auf die Gnade. Denn es wird eh passieren, ob wir wollen oder nicht. Du wirst wiederkommen. Bitte hilf uns dabei, auszuharren, zu warten. Und bereite uns vor. Bitte schenk uns diese Vorfreude. Bitte hilf uns zu verstehen, wie wunderbar das ist, dass du wiederkommst. Und bitte schenk Möglichkeiten, dass wir Leute einladen können. Mach uns auch dafür bereit, dass wir ja Leute für diese Hochzeit einladen können. Amen.